Frau Hennig, die parlamentarische Sommerpause naht ja, auch wenn jetzt eigentlich die Zeiten nicht unbedingt dafür gemacht sind. Denn während die Pandemie weiter am Abklingen ist, überschattet nun der Krieg Russlands gegen die Ukraine eigentlich fast alle anderen wichtigen politischen Fragen. Gibt es denn Themen, die Sie, wenn Sie eine Zwischenbilanz ziehen sollten, jetzt trotzdem schon herausstellen könnten?
Die nicht den Krieg betreffen, beziehungsweise auch noch den Krieg betreffen, ja, gibt es tatsächlich. Ich setze mich ganz stark für Kinderrechte ins Grundgesetz ein und das geht ja auch einher mit der Frage, was können wir für die Kleinsten tun, gerade im Hinblick jetzt darauf, dass wir ja auch viele geflüchtete Kinder nach Deutschland bekommen aus der Ukraine, noch zusätzlich zu den Geflüchteten, die sowieso ja schon kommen. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir auch den Kindern eine Stimme geben und die Rechte ins Grundgesetz verankert werden. Das ist eins meiner elementarsten Forderungen, die ich jetzt mit auf den Weg bringen will. Außerdem ist mir die Kindertagespflege ein sehr großes Bedürfnis. Auch an der Stelle gehört ins Gute-Kita-Gesetz und da arbeite ich auch dran, dass die Tagespflege nochmal einen etwas höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommt. Und alle queerpolitischen Themen, die mir sehr wichtig sind, denn unsere Gesellschaft ist vielfältig und da gehören halt auch queere Menschen dazu und auch da arbeite ich hartnäckig dran und auch da im Hinblick auf die Ukraine-Krise natürlich auch vor allem trans- und homosexuelle Menschen, die den Weg nach Deutschland suchen müssen, weil sie eben halt aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer aufgrund der ihrer queeren Situation verfolgt werden.
Ja, gibt es denn da Themen, die nach Ihrer Meinung aus einer ja dezidiert humanistischen Sicht jetzt besondere Aufmerksamkeit verdienten?
Ja, und zwar das Selbstbestimmungsgesetz für trans und queere Menschen. Also ich finde das ganz wichtig, weil gerade da geht es ja um Menschenrechte und nicht einfach nur um Rechte, um Selbstbestimmung, sondern um elementare Menschenrechte an der Stelle. Und ja, das kann ich aus humanistischer Sicht ganz klar sagen, ganz, ganz wichtig.
Sind Sie ordentliches Mitglied im Familienausschuss, auch Mutter von zwei Töchtern und eines Pflegesohnes und auch qualifizierte Kindertagespflegerin? Also können Sie quasi die hohen Belastungen, die Familien mit Kindern im Haushalt in den letzten beiden Jahren so durchleben mussten, sehr gut nachvollziehen? Ebenso auch wie die Umstände für Mitarbeitende in Kitas und Schulen. Jetzt statt nach den Fehlern, die hier politisch gemacht worden sind, zu fragen, würde ich eher fragen, glauben Sie, dass die Politik wirklich schon alles Mögliche getan hat, also um Eltern, Kita-Pädagoginnen und Lehrkräfte zu unterstützen, sich von diesen außerordentlichen Belastungen zu erholen?
Also ja, die Politik hat schon sehr viel getan, aber noch nicht genug. Wir arbeiten ganz intensiv daran, weitere Belastungen von den Kindern vor allen Dingen und in der Bildung zu nehmen, weil da muss nachgebessert werden. Und da sind wir ja gerade beim guten Kita-Gesetz zum Beispiel dabei oder Ganztagsausbau von Grundschulen in der Richtung. Und das ist ganz, das reicht noch nicht aus, was bis heute passiert ist. Also da muss weiter fortschrittlich gearbeitet werden an der Stelle.
Die nächste Frage bezieht sich auf die Vereinbarkeit von Familie und Berufen. Da gab es jetzt gerade den konkreten Fall von dem Rücktritt der Anne Spiegel. Und infolgedessen wurde eine repräsentative Umfrage gestartet. Da meinten 2/3 der Befragten, dass Familie und Beruf in der Spitzenpolitik sich eben nicht gut vereinbaren lassen würden. Glauben Sie, dass sich das ändern kann und sollte? Und wenn ja, wie?
Also es ist sicherlich vereinbar. Also ich erlebe das tatsächlich an einer Kollegin, die jetzt gerade im November ihr Kind bekommen hat, schon ein erstes Kind hatte und das ist jetzt das zweite, die mit ihrem Mann hier vor Ort, der in Elternteilzeit ist, da ist und ihr Kind mit betreut und im September dann soweit ist, dass ihr Mann zu Hause bleibt und also die Betreuung zu Hause übernimmt, solange sie dann hier ist. Also ich finde schon, das ist vereinbar und das muss muss auch vereinbar sein und es muss überall Stellschrauben geben, dass es auch möglich ist, Familie und Beruf miteinander zu vereinen, auch in Spitzenpositionen für Politiker. Es darf ja nicht sein, nur weil ich eine Frau bin und Kinder kriege, darf ich nicht Politik machen. Das, ganz im Gegenteil, gerade dann sollte ich das auch können, weil ich ja nochmal als Frau mit Kind und Familie nochmal einen ganz anderen Blickwinkel in die Politik bringe. Deswegen sind wir ganz wichtig, da müssen wir ganz wichtig dabei bleiben und sagen, wir brauchen Frauen, die in der Politik und auch in der großen Politik arbeiten und das muss vereinbar sein.
Sie sind ja auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Da gäbe es jetzt hier ganz viele Dinge, das sind zu viele, um alle anzusprechen, aber eins hat uns in den letzten Wochen sehr bewegt, nämlich der Fall des Präsidenten der Humanistischen Vereinigung Nigerias, Mubarak Bala. Der wurde von einem Gericht im muslimisch geprägten Norden des Landes nach religionskritischen Äußerungen vor über 2 Jahren wegen Blasphemie und Störung des öffentlichen Friedens zu 24 Jahren Haft verurteilt. Wie schauen Sie auf diesen Fall und was könnten Abgeordnete des Bundestags hier überhaupt tun, um zu helfen?
Ja, also ich finde es ganz furchtbar, dass jemand überhaupt wegen seiner religiösen Einstellung, egal in welche Richtung oder weltanschaulich, für irgendetwas verhaftet wird und eingesperrt wird und dann auch noch verurteilt wegen Blasphemie. Ich finde, das entspricht heute überhaupt nicht mehr der Zeit. Als das vor 2 Jahren gewesen ist, habe ich das natürlich verfolgt. Ich bin Humanistin schon lange und ich kann nur sagen, dass ich das damals also auch das verfolgt habe und ich meine mich auch erinnern zu können, dass ich tatsächlich auch damals schon eine Petition unterschrieben habe, dass der freigelassen werden soll. Ich sehe mich nicht in einer also das ist sehr schwierig zu sagen, was kann ich als Abgeordnete tun? Ich kann mich einsetzen für die Rechte für konfessionsfreie Menschen oder für Leute, die eben halt Atheisten sind. Dafür kann ich mich einsetzen und auch für deren Rechte und das auch nach außen zeigen. Ich sehe mich aber tatsächlich aufgrund meiner Situation, dass ich halt nur stellvertretend in diesem Ausschuss bin, zwar immer, also ich begleite den Ausschuss schon, aber ich habe selber keine direkten Punkte, die ich da mit angehen kann. Das heißt also, weil es halt nicht mein Ausschuss ist. Allerdings habe ich natürlich Kontakte dorthin und kommuniziere auch regelmäßig, wie wichtig das ist, dass wir gerade Menschen wie Mubarak Bala unterstützen müssen und vielleicht sogar auf irgendeine Weise dafür sorgen können, dass er nach Deutschland geholt werden könnte. Was ich aber nicht glaube, dass Nigeria sich vor allen Dingen, weil es im Norden ist, der sehr muslimisch geprägt ist, möglich ist, diesen Menschen aus Nigeria rauszuholen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er das auch würde wollen. Also das müsste man herausfinden. Aber ich weiß nicht, wie die Kontakte halt zu dieser dahin sind. Das macht es sehr schwierig. Trotzdem stehe ich natürlich voll dahinter, jeden Menschen, der aus religiösen Gründen verfolgt wird oder aus weltanschaulichen Gründen verfolgt wird, auf jeden Fall Asyl in Deutschland bekommen muss, gerade in der heutigen Zeit. Und das ist ja auch immer noch sehr, sehr umstritten, weil also konfessionsgebundene Christen zum Beispiel aus dem Iran, die kriegen hier selbstverständlich Asyl. Ein Atheist definitiv nicht. Und den schickt man dann wieder zurück mit der Begründung, er braucht ja seine Einstellung nicht offen leben. Und das geht natürlich gar nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und da müssen wir an dem Asylgesetz auch nochmal genau drauf schauen und gucken, wie kann man diesen Menschen helfen, aus dieser Misere wieder rauszukommen oder halt entweder im Land, aber am besten wäre natürlich in einem vernünftigen Asylverfahren dann hier in Deutschland eine Heimat zu geben.
Ja, das wäre aus humanistischer Sicht natürlich sehr wünschenswert. Aber lassen Sie uns dann noch etwas kurz in der Nähe der großen und kleineren Probleme bleiben, die Menschen hier auch mit humanistischer Haltung feststellen. Es gibt ja eine eigene Statistik zu Konfessions- und Religionszugehörigkeiten bei den Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und diese beruht auf freiwilligen Selbstangaben mit folgenden Auswahlmöglichkeiten: evangelisch, katholisch, Islam, sonstige, konfessions- bzw. religionslos, Atheist und ohne Angabe. Wo würden Sie sich da verorten?
Atheistin. Ich bin ganz klar eine Atheistin. Ich bin nicht Agnostikerin oder konfessionslos oder religionslos, sondern ich bin Atheistin. Ganz klar, Punkt.
Der SPD-Vorstand hat ja vor einigen Wochen nach jahrelangen Bemühungen nun erstmals auch einen Arbeitskreis Säkularität und Humanismus eingerichtet. Können Sie uns da mehr darüber sagen?
Ja, also ich war leider aus Termingründen nicht in der Lage, an dem Arbeitskreis zu teilzunehmen. Es war sehr schade, aber das war nicht möglich. Allerdings identifiziere ich mich tatsächlich im Großen und Ganzen mit all dem, was geplant ist. Und da geht es zum Beispiel darum, dass konfessionsfreie Parteimitglieder eine organisatorische Basis haben und das ja auch dann Rechnung trägt, weil unsere Bevölkerung, also nur noch die Hälfte unserer Bevölkerung ist überhaupt noch einer Kirche angehörig. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das also auch in unserer Partei tatsächlich auch nochmal festigen. Und wir wollen eine grundgesetzkonforme Regelung der Suizidhilfe. Also das ist auch in dem Arbeitskreis jetzt tatsächlich auch Thema gewesen. Da geht es darum, das Selbstbestimmungsrecht jedes Menschen auch am Lebensende sicherstellen zu können. Können wir gleich auch noch mal genauer drauf eingehen. Und dann ist es geplant oder wird diskutiert, dass die Ampelkoalition vereinbart hat, die überfällige Beendigung der Staatsleistungen an die Kirche abzuschaffen. Da muss man noch mal ganz genau drauf gucken und auch noch mal sehen, inwieweit man das überhaupt auf den Weg bringen kann und inwieweit das dann auch welche finanziellen Schaden dann, also in welche Richtung auch immer entstehen wird oder was dann auch Kirche halt zum Beispiel auch an sozialen, freiwilligen Sachen, so wie Caritas zum Beispiel, nur mal um eins zu nennen, darunter leiden würden. Also da muss man ganz genau drauf gucken, inwieweit man da kürzt oder eben nicht kürzt oder komplett abschafft. Dann nochmal, wir haben jetzt ganz aktuell tatsächlich im Bundestag, wir haben eine erste Lesung schon gehabt, beziehungsweise eine erste Debatte, gar keine Lesung, eine erste Debatte über die Suizidhilfe, und es gibt drei Anträge aus verschiedenen Gruppen in der Ampelkoalition. Ich beschäftige mich da die ganze Zeit jetzt schon mit, und es wird auch noch weiter debattiert. Wir haben jetzt erst im Juni wieder ein Zusammentreffen, wo nochmal drüber gesprochen wird. Also es sind halt drei Anträge, und die muss man in irgendeiner Form versuchen, irgendwie zusammenzubekommen. Und da auch daran arbeitet der Arbeitskreis, weil wir auch ein paar Bundestagsabgeordnete sind tatsächlich in dem Kreis. Da arbeiten wir mit dran, wie kriegt man diese drei Vorschläge halt so zusammen, dass alle den auch mitgehen können und vor allen Dingen verfassungskonform läuft. Denn das ist ganz wichtig, in dem Moment, wo wir so ein Gesetz auf den Weg bringen, muss es also wirklich auch rechtlich auf ganz festen Füßen stehen, ohne angreifbar zu sein.
Sie haben jetzt ein Thema schon angesprochen, da würde ich gern vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, denn die Koalition hat sich das ja selbst auch zum Ziel gesetzt, endlich mal einen rechtlichen Rahmen für die Ablösung dieser sogenannten historischen Staatsleistungen an die großen Kirchen auf den Weg zu bringen. Jetzt ist auch hier der Krieg gegen die Ukraine dazwischen gekommen. Rechnen Sie da mit baldigen Ergebnissen, und könnten Sie in aller Kürze nur kurz skizzieren, welche Lösung für Sie die attraktivste wäre?
Also vom Grundsatz her als Humanistin und auch Mitglied in der humanistischen Vereinigung tatsächlich und dem Gesamtbild würde ich sagen, ja, wir müssten es eigentlich wirklich komplett abschaffen, weil das auch das hat auch mit Gerechtigkeit zu tun. Da bin ich tatsächlich jetzt mittlerweile so ein bisschen im Thema drinne, dass ich sagen kann, also wir müssen wirklich alles betrachten. Und das ist auch nicht übers Knie zu brechen. Also und da hat gar nicht mal unbedingt der Ukraine-Krieg damit zu tun, sondern ganz einfach die Situation, dass man es wirklich genau schauen muss. Wir können nicht einfach sagen, so, das schaffen wir jetzt ab, Punkt. Sondern wir müssen die Konsequenzen komplett auch betrachten und sehen, was passiert eigentlich dann, wenn wir das abschaffen. Und da sollten wir ganz genau drauf gucken. Aber ich kann das gar nicht so genau beziffern. Und wie wir das angehen und wann, kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Aber wir sollten das nicht einfach sagen, so, wir machen das jetzt einfach mal ganz schnell, sondern wir sollten da ganz viel Zeit uns für nehmen und wirklich genau drauf gucken. Außerdem, wenn wir jetzt alle unsere Vorhaben innerhalb des nächsten halben Jahres durchbringen aus dem Koalitionsvertrag, dann kann ich Ihnen sagen, dann haben wir hier 3 Jahre nichts mehr zu tun. Also wir arbeiten alles nach und nach ab, und da hat jetzt gerade diese Entscheidung, glaube ich, nicht oberste Priorität, denn wir müssen gerade im Hinblick auf die Ukraine-Krise tatsächlich dafür sorgen, dass zum Beispiel unsere Kinder weitergebracht werden und in die Bildung gebracht werden. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Also es gibt ganz viele Baustellen, die wir haben, und da würde ich jetzt meine Priorität hinsetzen. Trotzdem verlieren wir das natürlich nicht aus den Augen, sondern müssen da tatsächlich auch wirklich dran arbeiten. Aber ich arbeite da tatsächlich persönlich selber nicht mit.
Mhm. Eines der Gesetzvorhaben, die wir auch schon kurz erwähnt haben, ist ja auch die verfassungskonforme Regelung der Suizidbeihilfe, und die sich jetzt noch in einer ziemlich rechtlichen Grauzone befindet. Wofür würden Sie hier plädieren?
Ja, ich bin tatsächlich für aktive Sterbehilfe, also in aller Konsequenz. Allerdings auch da, und da habe ich ja auch schon gesagt, wir müssen da genau gucken, dass es auf rechtlich wirklich standhaften Beinen verankert wird. Denn wir können ja nicht einfach Freifahrtscheine verteilen und sagen, hier, jeder Arzt darf das und das machen. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht körperlich schwer krank ist, sondern psychisch schwer krank ist, dann einfach sagen, ich nehme jetzt das Leben und jetzt darfst du mir mal bitte meine Medikamente dafür nehmen. Also das ist ein bisschen komplexer, das ganze Problem. Und ich positioniere mich tatsächlich im Augenblick noch für gar keinen Vorschlag, sondern ich beschäftige mich mit allen 3 Paketen, die wir da jetzt gerade so bekommen haben, die möglich sind. Ich bin absolut ein Befürworter der Suizidhilfe, auf jeden Fall. Ich finde das Schweizer Modell sehr gut. Da kann ich mich, das finde ich sehr, also ich kenne selbst jemanden, der dort seinen letzten Weg gegangen ist, und ich fand das sehr gut gelöst und richtig. Und was ich vor allen Dingen aber auch will, ist, dass Menschen, nämlich die in Krankenhäusern, diese Job, will ich es mal nicht sagen, aber das übernehmen müssen, eine Entscheidung mitzutreffen und dann Medikamente zu verabreichen, beziehungsweise Hilfe zum Suizid geben, die nämlich unsere Ärzte und Ärztinnen aus der Kriminalität herausholen, und dass sie sich nämlich nicht schuldig machen und dann eingesperrt werden können dafür, dass sie jemandem geholfen haben, sich das Leben zu nehmen, sondern möchte ich entkriminalisiert haben im Grunde. Und das ist für mich eins der ganz elementarsten Punkte an der Stelle. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir den Ärzten diese Angst praktisch nehmen, helfen zu können. So möchte ich es mal ausdrücken.
Ja. Ein anderes Anliegen, das der Humanistischen Vereinigung schon seit Jahren ganz oben auf der Agenda steht, ist die Einführung einer humanistischen Seelsorge. Nicht nur, aber auch in der Bundeswehr. Da gehen andere Länder voraus, Belgien, die Niederlande oder Norwegen, teilweise schon seit Jahrzehnten. Befürworten Sie, dass nicht religiöse Dienstleistende in der Bundeswehr auch eine humanistische Seelsorge in Anspruch nehmen können?
Selbstverständlich. Also ich habe jetzt Kontakt zur Bundeswehr das ein ums andere Mal auch gehabt, weil ich das Queer-Thema ja auch auf meiner Agenda habe. Und gerade dort gibt es ganz viele Baustellen für Soldaten. Wir hatten das jetzt gerade ganz aktuell, dass jemand für seine sexuelle Orientierung, nur weil er ein Tinder-Profil gemacht hat, eine Abmahnung bekommt bei der Bundeswehr. Und das zieht natürlich zum Beispiel auch Seelsorge nach sich. Da geht es um die eigenen Reihen. Und dann größer gedacht natürlich auch die Einsätze, aus denen Leute, also Soldatinnen, zurückkommen und ganz viel zu verarbeiten haben, wenn sie denn dann nicht drüber reden. Und wenn ich weiß, dass das nur ein Pastor macht und ich aber selber gar kein Christ bin oder vielleicht sogar auch Muslim, finde ich, dann muss es eine Alternative geben, die konfessionsfrei gehalten wird und zwar ganz losgelöst von all dem, und dann, um dann Hilfe zu bekommen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass ein Moslem keine Lust hat, sich mit einem Pastor über seine Probleme zu unterhalten, sondern eher mit einer neutralen Person. Und wenn dann nicht humanistisch, wer soll es denn machen? Also ja, ich bin eine absolute Befürworterin der humanistischen Seelsorge, nicht nur in der Bundeswehr, sondern überhaupt auch in verschiedenen anderen Bereichen. Aber da, gerade da, finde ich es extrem wichtig.
Wir sehen schon allein bei den angesprochenen Politikbereichen jetzt, dass es da einige dicke Bretter zu bohren gibt. Daher jetzt mal ganz grundsätzlich, wie ließe sich denn aus Ihrer Sicht ein Mitspracherecht für öffentlich-rechtliche Weltanschauungsgemeinschaften in den politischen Prozessen besser verankern? Also gar nicht jetzt alleine auf den Bundestag blickend, sondern auch auf die verschiedenen Ministerien, bei deren Leitungen und bei deren Mitarbeitenden die Bindung zu den großen Kirchen und den einzelnen Religionsgemeinschaften ja traditionell im Fokus steht.
Frage, ne? Ich sehe das sehr kontrovers. Für mich gehört eigentlich Kirche überhaupt gar nicht in die, für mich gehört es einfach nicht in die Politik, die, so wie Sie das jetzt gerade ausgeführt haben, dass das traditionell im Fokus steht. Davon müssen wir uns eigentlich lösen. Und dafür ist ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig, nämlich von Menschen, die das eben so sehen wie ich, denn auch bei uns hier in der Politik. Und ich glaube auch, dass das die Ministerien betrifft, ist es ja so, dass mittlerweile die meisten schon gar keine Kirchenmitglieder mehr sind, sondern weil einfach die Kirche oder die Kirchen eine so große Lobby haben, dass man denen nicht vor die, dass man die nicht ja in ihrer Arbeit behindern möchte. Aber der Einfluss der Kirchen auf verschiedene Dinge der ist einfach immer noch viel zu groß. Ich war mal auf einer Veranstaltung, da hieß es, hat die Kirche zu viel Macht im Staat. Und ich glaube, dass das immer noch eine gute Frage ist, die weiterhin diskutiert werden soll. Wir sollten da genau drauf gucken. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir aufklären, also dass Menschen wie ich, die eben halt Atheisten sind und konfessionsungebunden, darauf aufmerksam machen, dass nicht alles von Kirchen bestimmt werden darf, sondern es muss ein Gesamtbild geben und dann muss halt der Einfluss der Kirchen runtergeschraubt werden und dann eben aber nicht zwingend an der Stelle dann auch Gelder gestrichen werden, weil ich finde, also ganz viele Projekte sind immens wichtig, also ich bin kein Gegner der Kirchen, das muss ich ganz klar sagen, sondern ich bin für konfessionsfreie Menschen und da geht es bei mir auch um Gleichstellung im Gesamten und da muss man halt, ja, wie soll ich sagen, einen Kompromiss vielleicht finden, da nochmal genauer drauf zu gucken. Aber ja, ich finde es ganz wichtig auch, dass wir gerade in der, jetzt auch, also überhaupt in der Gesamtgesellschaft den Blick nochmal darauf wenden, dass wir eben halt ganz viele konfessionsfreie Menschen in Deutschland haben und sich Menschen der Kirche auch abgewendet haben und zwar als Institution, nicht vom Glauben, das muss man auch dabei sagen.
Würden Sie sagen, dass da die konfessionsfreien Politikerinnen bisher zu passiv waren? Sollten die dieses Anliegen vielleicht ein bisschen, ja, offensiver auch in die Öffentlichkeit bringen?
Das sehe ich so. Also ja, ich bin auch jemand, ich gehöre zu den Menschen, die bereit sind, darüber zu sprechen. Es ist ja, ich meine, es ist ja bezeichnend, dass auch in meiner Partei es jetzt erst in diesem Jahr geschafft wurde, eine Arbeitsgemeinschaft Säkuläre zu gründen und nochmal zusammenzukommen und daran zu arbeiten. Das hat ja auch mit Sichtbarkeit zu tun, die man vorher eben halt so nicht hatte. Und deswegen, ja, ich meine, wir müssen laut werden, wir müssen sagen, was wichtig ist, weil wir und wollen auch alle Menschen mitnehmen. Und ich lasse ja die Christen an der Stelle oder konfessionsgebundene Menschen nicht raus aus allem, aber ich gebe uns schon eine Stimme. Und ja, wir waren zu leise. Das habe ich schon immer so gedacht. Aber ich habe ja jetzt die Chance, seit Oktober daran zu arbeiten und ich kommuniziere das auch ganz gerne. Und auch ich finde es auch wichtig, das mal wieder zu sagen.
Jetzt würde ich auch gerne noch ein bisschen Ihren persönlichen Hintergrund mit ins Bild bringen. Da haben wir jetzt gerade eine perfekte Überleitung geschaffen. Als humanistische Abgeordnete haben Sie ja eine besondere familiäre Verbindung auch. Also schon ihre Mutter Helga Lewandowski war nicht nur 16 Jahre lang sozialdemokratisches Mitglied im Landtag von Niedersachsen, sondern daneben auch langjähriges Vorstandsmitglied der damaligen freireligiösen Landesgemeinschaft. Also welche Rolle spielt Humanismus für Sie?
Naja, ich bin als Kind schon mit Humanismus, also damals hieß es ja tatsächlich freireligiös, groß geworden. Ich hatte eine Namensgebung, Namensfeier, damals hieß es noch Namensgebung anstelle einer Taufe. Ich hatte eine Jugendfeier, also die damalige Jugendweihe. Ich bin damit groß geworden und für mich hat das immer eine Riesenrolle gespielt. Meine Mutter hat mir beigebracht, wie wichtig Humanismus ist und dazu, also auch zu seinen Werten zu stehen. Und nur weil ich nicht an einen Gott glaube, heißt es ja nicht, dass ich keine Werte habe, ganz im Gegenteil. Mir hat auf meinem Weg bis hierhin jetzt auch schon mal ein Pastor gesagt, wir sind, aber uns ist eigentlich nur der Anfang und das Ende anders. Die Werte, die wir vermitteln in der Mitte der Zeit, sind ziemlich gleich und das sehe ich genauso. Und ich, das für mich ist das elementar. Also meine Mutter hat mir ganz viel mitgegeben an der Stelle und nicht nur aus politischer Sicht, sondern tatsächlich auch aus Überzeugung im humanistischen Sinne. Und dass man dazu stehen muss und sagen muss, ja, ich bin Atheist. Das war für mich immer ganz wichtig, weil meine Mutter war alleinerziehende, also ledige Mutter und hatte ganz viel auszuhalten. Ich meine, das war in den 60er Jahren, war nicht ganz einfach. Und gerade dann muss man zu seinen Werten stehen und das habe ich auch so verinnerlicht, muss ich sagen. Also für mich ist das ganz, ich bin damit groß geworden und das war auch immer ganz wichtiger Bestandteil.
Darf ich da noch fragen, ob Sie bis heute mit Ihrer Mutter über politische Angelegenheiten noch diskutieren?
Ja, wir diskutieren. Meine Mutter ist letzte Woche oder vor zwei Wochen ist sie 92 Jahre alt geworden und sie ist noch ganz fit, also sowohl physisch als auch vom Kopf. Und sie hat ganz viele tolle Ideen, die sie mir mitgibt. Und wir diskutieren ganz viel. Wir sind nicht immer einer Meinung und das ist auch richtig so. Was die humanistischen Fragen angeht, doch. Also da sind wir sehr konform. Politisch nicht immer. Vor allen Dingen, ich werde das nicht sagen, in welchen Themen wir nun gar nicht übereinstimmen. Aber ja, wir diskutieren. Also das ist und das ist auch gut so, weil ich auch von ihr auch nochmal Blickweisen bekomme, die gerade im Alter vielleicht auch nochmal eine große Rolle spielen. Also, aber die jungen Themen, also sagen wir es mal so, die aktuellen Themen, da kann meine Mutter manchmal gar nicht unbedingt mithalten und sieht es dann auch aus ihrer Sicht mit 1930 als 1930 Geborene. Das ist dann schon, aber wir diskutieren viel und gerne und sind uns nicht immer einig. Aber wir finden meistens Kompromiss. Also wenn es dann gar nicht, also das haben wir bis jetzt erst nur einmal gehabt, wo wir wirklich ganz auseinandergegangen sind, wo wir keine Basis gemeinsam gefunden haben und auch keinen Kompromiss, aber alles andere, wir versuchen schon uns auch zuzuhören und dann auch aufeinander zuzugehen und zu sagen, ja, aber ich habe eine ganz, also meine Mutter hat eine ganz tolle Lebensbiografie und das habe ich natürlich immer seit Anfang der 60er Jahre halt mitgenommen und das hat mich natürlich auch in meiner Sichtweise geprägt.
Ja, das ist schön zu hören und da drückt man natürlich die Daumen, dass das noch lange so bleibt. Jetzt, wenn man auf Ihre Familiengeschichte blickt, dann könnte man auch meinen, die Übernahme von politischer Verantwortung war schon immer das Ziel. Aber wenn man sich jetzt Ihre Biografie anschaut, dann sieht man doch einen sehr abwechslungsreichen beruflichen Weg. Also erst Wirtschaftsabitur, dann Taxifahrerin, Büroassistentin, danach Arbeit im Einzelhandel und dann eine Zeit in Australien, dem Geburtsland Ihrer Mutter Helga Lewandowski. Und dann die Qualifikation zur Kindertagespflegeperson. Daneben steht der Familienbetrieb auch noch und viele Ehrenämter. Wann und warum ist Ihr Entschluss gefallen, in den Wahlkampf zu ziehen?
Naja, also 2011 habe ich nach meiner ganzen Familienphasen die Entscheidung getroffen, ich will wieder in der Kommunalpolitik oder überhaupt in der Kommunalpolitik ganz fleißig sein und was vor Ort erreichen. Das war eigentlich so mein Ziel, dass ich meinen Ort, also ich komme ja aus Bramsche im Landkreis Osnabrück, dass ich und mein Dorf vor allen Dingen auch vor Ort was erreiche. Und das hat gar nicht unbedingt mit Parteipolitik zu tun an der Stelle, sondern tatsächlich wir tun was für unsere eigene Umgebung und das direkt vor Ort. Das hat mich dann tatsächlich dazu bewogen, auch für den Stadtrat zu kandidieren und bin dann 2015 tatsächlich in den Stadtrat gekommen und habe dann das ist dann als Nachrückerin tatsächlich und bin dann aber bei der Wahl 2016 auch mit dem Direktmandat in den Stadtrat eingezogen und konnte dann über die Grenze meines Dorfes hinaus halt auch in Bramsche was machen. Dann kam die Option 2018, beziehungsweise dann war es so, dass 2018 mein Vorgänger aus beruflichen Gründen das Mandat des Ortsbürgermeisters nicht mehr übernehmen konnte und daraufhin bin ich dann als Ortsbürgermeisterin ich bin dann gewählt worden als Ortsbürgermeisterin aus dem Gremium im Ortsrat heraus gewählt und das hat dazu geführt, dass ich mich also gerade weil ich im Ehrenamt ja ganz viel unterwegs war, nochmal genau mit Menschen vor Ort auch unterhalten habe. Und da war mir immer bewusst, und gerade dann in der Zeit jetzt bis 2020 bis zur Pandemie, da hieß es dann immer, die da oben und die, oder als die Pandemie dann auch anfing, die machen, was sie wollen und die gucken immer auf uns runter und Politik ist wir sind müde, ich will das nicht mehr sehen, keiner ist mehr bei uns, keiner hört uns zu. Und das habe ich auch immer so empfunden, ein bisschen jedenfalls. Also nicht von allen, aber es gab immer, und das ziehe ich durch alle Parteien, Leute, die dann abheben, wenn sie dann im Bundestag sitzen. Und man fühlt sich halt nicht mitgenommen. Und das habe ich immer bemängelt. Und an der Stelle kam dann die Option, kannst du dir vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren. Und dann habe ich nach ziemlich kurzer Bedenkzeit gesagt, ja, kann ich, denn ich finde, wir brauchen Frauen wie mich im Bundestag, die wirklich auf Dinge nochmal ganz anders schauen, als das jemand tut, der direkt von der Uni aus dem Rechtsanwaltsstudium oder aus dem anderen Politikwissenschaften und ich weiß nicht, was kommt und gar nicht weiß, was heißt es eigentlich als alleinerziehende Mutter zu sein, die ich ja auch zwischendurch mal war? Was heißt es, ein Pflegekind aufzunehmen bei sich? Was heißt es, in einer Multikulti-Familie zu leben? Was heißt es eigentlich, bei einer alleinerziehenden Mutter aufzuwachsen? Was heißt es, in der Kindertagespflege zu arbeiten? Was heißt es, Taxi fahren zu müssen, weil das Geld sonst nicht reicht und nachts mit Besoffenen durch die Gegend fahren muss? Was bedeutet das eigentlich alles? Und um diesen Blickwinkel zu geben, habe ich mich ganz schnell dann entschieden, yo, ich will kandidieren und ich will, da kann ich jetzt wirklich etwas erreichen, was ich im Kleinen bei mir vor Ort gar nicht kann. Aber, was ich ganz wichtig finde, ich bin Ortsbürgermeisterin bei uns vor Ort geblieben und das ist mir eigentlich das wichtigste Amt von allen, um bei den Menschen zu sein. Denn da höre ich von Menschen, die ich kenne, mit denen ich aufgewachsen bin, wo die Probleme liegen und ich höre zu. Und die wissen, dass ich denen zuhöre. Und ich habe ganz viele Leute, die meine Handynummer tatsächlich aus privaten Gründen von ewig haben, sich einfach mal bei mir jetzt zwischendurch melden und sagen, jo, Anke, kannst du mal helfen? Und das tue ich dann und das finde ich ganz wichtig.
Ja, dann lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick in die USA werfen. Im US-Kongress hat sich ja vor Jahren schon eine Gruppe von Abgeordneten gebildet, der Congressional Free Thought Caucus, wo im Rahmen gemeinsamer Überzeugungen für Werte und Prinzipien wie Humanismus und Säkularität eingestanden wird. Würden Sie auch in Deutschland das Potenzial sehen für so ein parlamentarisches, auch überparteiliches Netzwerk?
Also mir ist bei der Vereidigung der Minister aufgefallen, dass wir einige Minister haben, die tatsächlich nicht, so wahr mir Gott helfe, gesagt haben, sondern einfach nur, ja, ich schwöre. Und da ist mir bewusst geworden, dass wir wirklich ganz viele Leute haben, die in der Fraktion, nicht in der Fraktion, sondern überhaupt in den Parteien, jetzt in der Ampelkoalition auch, die eben halt auch konfessionsfrei sind. Mir ist aber auch aufgefallen, dass es Parteien gibt, also mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten, das ist schon mal das eine, aber das andere, ich glaube nicht, wenn man ein Christdemokrat ist, das ist, also das muss ich ganz klar sagen, also da bringt ja die Einstellung, also alleine der Name der Partei passt ja gar nicht in die da hinein, also ich meine, da müssten die sich ja von ihrem C verabschieden. Das sehe ich ein bisschen schwierig, denn die heißen ja hier in Deutschland nicht Republikaner, sondern Christdemokraten, und also das widerspricht sich ja im Sinne. Ich glaube, dass man aber trotzdem sicherlich mit dem einen oder anderen oder mit der einen oder anderen auch darüber reden kann, und so ein Arbeitskreis oder ein Austausch eher, würde ich das, glaube ich, eher betiteln wollen, um ins Gespräch zu kommen. Aber so wie das in Amerika das kann ich mir im Moment jedenfalls erstmal nicht so vorstellen.
Gut, dann bedanke ich mich schon mal, Frau Hennig, für die Informationen und die ausführlichen Antworten und auch die persönlichen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank für das Interview.
Habe ich sehr gerne gemacht. Das war ein sehr nettes Gespräch. Vielen Dank.